Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Man kann ja vieles über die MS sagen, aber eines ist sie besonders. Treu. Die geht nie wieder weg, wie die meisten chronischen Krankheiten auch. Und um sie im Zaum zu halten, müssen wir PatientInnen auch treu sein. Therapietreu. Natürlich gibt es dafür ein Fremdwort, wäre ja sonst zu einfach. Compliance heißt es, mittlerweile aber auch Adhärenz. Was ist das genau? Ist das ansteckend? Wir machen uns Gedanken. Dirk, wie viele verschiedene Medikamente hast du direkt gegen die MS schon im Schrank gehabt?
Oh. Oh Mann, ey, ich hab mich so gut vorbereitet heute, so gut. Und hatte gedacht, ich kann dir jede Frage beantworten, die kann ich dir nicht
aber
beantworten.
Aber die nicht?
Also, ich habe lange Zeit Interferone genommen, weil die kam ja auf den Markt, ne, in den 90ern. Aha. Da gab es nichts anderes. Na, und ja, dann kamen eben mehrere Interferone. Und das heißt, ich hatte erst eins. Dann, ach so, das erste Mal gewechselt habe ich, weil das musste ja damals gemischt werden, gekühlt. Das gab es nicht in fertig, da hattest du Pulver. Also das war wirklich nicht so ganz toll. Du hattest dann Spritzen, Kanülen, das ganze Gedöns dabei. Dadurch, dass ich viel beruflich unterwegs war, bin ich umgestiegen auf etwas, was man, glaube ich, einmal wöchentlich machte. Aber genau, und in Muskel. Darauf habe ich umgewechselt.
Damit habe ich angefangen.
Weil das war einfach, das nannte man ja damals das Frauending, ne? Weil es nicht so Beulen macht.
Okay.
Da sagte mir mein Neurologe, da sage ich, ich bin gar keine Frau.
Naja, das ist wahrscheinlich dieses tägliche Glatia, Cera, schieß mich tot.
Glatte Remer Acetat.
Copaxone.
Ja, das ist das halt andere. Richtig, das macht auch Beulen, ne?
Das macht richtig Beulen, so feste Verknotung und so. Ist, glaube ich, nicht
schön.
Ja,
aber mein anderes Zeug, was ich, also das hat alles Beulen gemacht.
Aber ne? Hast du eine Zahl im Kopf? Bist du einstellig oder bist du eher zweistellig mit deinen
Mit den Medikamenten? Nein, vier habe ich genommen.
Das ist mehr ja noch nicht. Übersichtlich.
Mehr nicht. Ja, über die ganzen Jahre. Und es gibt ja jetzt richtig viele, ne?
Ja, aber wir reden ja über Therapietreue.
Nein, stimmt nicht. Ach, ich habe gelogen. Ich habe zwei Therapien ausgelassen, Entschuldigung. Das ist schon so lange her. Siehst und ist du? So weird gewesen.
Aber dann kannst du es ja so therapietreu nicht gewesen sein. Oder haben die alle so kläglich versagt, dass du wechseln musstest?
Ja, ich musste tatsächlich wechseln.
Okay. Also das heißt, immer über Zwang. Du bist also eigentlich ein treuer Patient.
Ich bin total treu. Ich falle da gar nicht drunter.
Ja.
Ne? Ich hatte allerdings das Einzige, was ich abgesetzt habe, mir fällt nicht mehr ein, wie das hieß. Das ist irgendwie gegen eine ganz, ganz üble Krebsart.
Rituximab.
Nee. Das war auch, ich habe das gemacht in einer, das hat hier ein Arzt gemacht, der hat eine Studie dazu gemacht und hat das in einem Versuch den Leuten gegeben. Ich habe auch tatsächlich das erste Mal, seit ich MS hatte, ein Jahr keinen Schub gehabt. Mhm. Aber ey, es war so unvorstellbar. Mhm. Es war wirklich so wahnsinnig. Nach der Therapie, ich habe ja 3 bis 4 Wochen gelegen. Ne? Ja. Und das musste ich alle 3 Monate machen. Das war völlig weird. Ich bin überhaupt nicht mehr auf die Beine gekommen.
Aber es ist ein bisschen so wie das Medikament, was ich jetzt nehme, wo ich eigentlich jede zweite Woche nichts planen kann.
Ja, siehst du, bei dir ist das auch so. Und da habe ich das erste Mal, und Edda, ich habe es 16 Monate durchgehalten mit dem Zeug. Ne? Mhm. Und als ich ins Krankenhaus, ich musste ja immer ins Krankenhaus, als ich dann durch die Tür kam, das letzte Mal, und ich konnte das Krankenhaus nicht mehr riechen, und ich hätte mich fast vor der Tür übergeben, obwohl ich noch gar nicht drin war, da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Na, da habe ich gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Und ich konnte auch gar nicht mehr arbeiten, gar nichts mehr. Ich war völlig, aber der Therapieerfolg war überzeugend.
Ja.
Ne? Ich hatte keine Schübe.
Das überzeugt einen ja, die Treue zu halten, wenn es
ja, mir ging es natürlich schlechter als unter MS, aber die Schübe waren tatsächlich weg.
Stimmt.
Endoxan. Jetzt fällt es mir ein.
Okay, das habe ich noch nie gehört. Lustig. Ich habe schon so viele gehört, aber das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist ja auch experimentell gewesen. Mhm. Mitoxantron gab es dann noch, da war ich auch in der Studie. Quatsch. Das habe ich auch mal gemacht eine ganze Zeit. Das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Da war der Aufwand genau das Gleiche, weißt du. Mhm. So Chemo-Gedöns muss dann auch schon ein bisschen was bewirken, weißt du. Mhm. Wenn die Schübe überhaupt nicht runtergehen und du hast trotzdem alle 3 Monate einen Schub, da kriegst du das ja alles on top.
Aber das ist ja so ein bisschen auch das Problem von den Medikamenten, die sich direkt gegen die MS wenden, also nicht Symptome, sondern die Ursache, dass man vieles davon einfach nicht merkt, nicht bewusst. Also die Schübe bleiben aus. Das merkt man vielleicht, wenn man vorher ganz viele Schübe hatte im Jahr, dass dann auf einmal keiner mehr ist. So war es bei mir. Das ist mir aufgefallen an meinem Medikament. Aber dass irgendwas, es wird ja nichts besser.
Ja, ich habe dann ja ein Medikament gekriegt, was alles besser gemacht hat. Ne? Ich hatte ja das Glück. Das hat ja richtig gewirkt. Also es hat ja eingeschlagen wie eine Bombe.
Also ich habe das Medikament, dem ich mich verweigere. Glück,
ne? Aber sagen wir mal so, alles davor war total subjektiv. Ne? Mhm. Und ich habe ja für die Folge jetzt auch ein bisschen was gelesen. Und dann liest man ja auch Interviews mit Ärzten. Und dann denke ich immer, ja Leute, es ist halt, der eine ist der Beobachter oder die Beobachterin. Und die reden die ganze Zeit von irgendeiner Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Für uns ist Statistik aber, wie interessant ist für dich die Statistik?
So richtig gar nicht.
Eben. Wie kann man die dir schmackhaft machen? Jetzt hau mal was raus. Sag mir mal, was könnte ich bei dir tun, damit du jetzt mal an Statistik glaubst? Also, dass du dann sagst, yo, ich erzähle dir irgendwas, was könnte das sein?
Wenn eine Statistik sagen würde, 95% der Patienten konnte hinterher wieder Dinge, die sie vorher nicht konnten. Also wenn die Zahlen stimmen, das würde mich überzeugen. Und wenn ich nicht wüsste, dass, wenn sie sagen, es ist signifikant besser, dass das eine Feder ist, das ist gar nichts. Weißt du, das ist 2 von 100 und nicht 80 von 100. Das ist 2 von 100 ist aber schon signifikant. Da setzt es bei mir aus, was deren Wording ist. Was ist denn daran signifikant, dass diese Taube jetzt mal nicht gekackt hat?
Ja, das kommt drauf an, wie man Signifikanz ist ja auch ein statistisches, ist ja ein statistischer Begriff, Signifikanz.
Ja, ja.
So. Also, aber ey, wir sollten uns nicht auf diesen Pfad
richtig,
begeben. Du weißt ja, da bin ich.
Ne, dann wird der Onkel böse und
ja,
das wollen
dann
wir
werde ich böse, dann sind meine letzten Haare. Ich habe ja nur noch hier
dieses Alibi-Haar.
diese 2 Simpson-Haare. Ne? Mhm. Und selbst die stellen sich dann schlagartig auf, wenn ich höre, was Medizinierende unter Statistik verstehen, weil sie eben diese Begriffe wie Signifikanz und Signifikant selbst definieren, und zwar anders, als ich das gewohnt bin. Und da bin ich dann raus. Nee, aber ich meinte eigentlich was anderes. Weißt du, ich habe gelesen von einem Arzt, der sagt dann, Mensch, wir müssen den Leuten das mal auch mal ein bisschen näher bringen. Wenn du über die Straße gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich ein Auto überfährt, viel größer, als dass du die Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel kriegst.
Ja.
Das führt der an. Was hältst du davon?
Da bin ich aber schon oft vom Auto überfahren worden.
Ja, du hast echt die Arschkarte beim über die Straße Ja, ich meine, was ist das für ein Vergleich? Das eine ist das normale Leben, ne? Und das, was das Leben ausmacht, ist halt gefährlich. Einige sterben früh. Was ist das für ein Vergleich?
Na ja.
Der ist doch völlig Panne, oder? Dass der dann sagt, weißt du, er vergleicht 2 völlig unterschiedliche statistische Methoden auch miteinander. Ne? Mhm. Und da muss ich einfach sagen, ja, wenn der Neurologe ist und mir sowas erzählt hätte, also mein Neurologe hat mir zum Glück so einen Scheiß nicht erzählt, aber dann würde ich sagen, ja, da bin ich einfach nicht empfänglich. Aber ich sehe schon, das ist noch nicht mal von der Ausbildung abhängig, Edda. Dich würde man mit dieser Nummer auch nicht kriegen. Der könnte ja ein Meteor auf den Kopf fallen oder der Mond geht.
Genau.
Ne? Moonfall.
So ungefähr. Aber sie denken sich ja immer schöne Worte aus. Ne? Also früher hat man immer Compliance dazu gesagt, zu Therapietreue. Da habe ich recherchiert zu und das ist tatsächlich, der Patient ist passiv.
Ja.
Der Arzt macht eine Ansage und der Patient führt es aus. Das ist Compliance und Adhärenz ist, die beiden als Team entwickeln
ja,
einen Plan
zusammen.
Gegen die böse Krankheit.
Ja.
Finde ich beides ähnlich lächerlich oder zumindest amüsant, weil eben der Neurologe, der sieht ja nur das, was bei ihm im Zimmer steht. Also in der Klinik kriegst du ganz andere Sachen
natürlich
aufgetischt gegen die MS als beim Haus- und Wald- und Wiesenarzt, Neurologen. Und es ist Therapietreue, finde ich, gilt auch von beiden Seiten. Weil meine Geschichte ist ja die, ich habe als allererstes, bin ja nicht so alt wie du, ich hatte schon die Auswahl zwischen, ich weiß nicht, 4 oder 5 Hefte lagen da auf meinem Bett. Und ich habe mir als Frau auch Avonex ausgesucht, weil einmal die Woche IM, ich habe keine Angst, muskulär zu spritzen. Und einmal die Woche fand ich einfach sympathischer als dreimal die Woche oder gar jeden Tag.
Ja.
Egal, was es mit der Haut macht, sondern einfach vom Krankheitsgefühl. Eine Spritze geben ist einfach nochmal was anderes als eine Tablette nehmen. Und das habe ich ungefähr 6 Wochen genommen und dann hat man es wieder abgesetzt, weil ich einen Schub hatte. So, und weil ich denke, zur Therapietreue oder es gehört ja auch von allen Seiten dazu, man muss doch so ein Medikament auch die Zeit geben, seine Wirkung zu entwickeln. Man weiß ja, dass diese Interferone nicht von jetzt auf gleich, zack, Schirm offen, kannst fallen, hast einen Fallschirm. Das dauert, dass sich das aufbaut. Also ich fand es damals schon unmöglich, dass sie es abgesetzt haben. Und heute würde ich war damals halt noch kein Profipatient, heute würde ich da ganz anders auf die Barrikaden gehen. Damals Compliance, ne, habe ich gemacht, was die Ärzte gesagt haben. Und die haben gesagt, das Zeug nimmst du nicht mehr. Das Lustige ist, ich habe dann viele andere Medikamente durch und jetzt bin ich bei dem Nachfolgeprodukt von Avonex, was man eben nicht mehr einmal wöchentlich, sondern nur noch alle 2 Wochen spritzt. Das ist aber genau das gleiche Zeug und es funktioniert. Also es ist irgendwie, es ist auch schwierig.
Also die Erfahrung habe ich zum Glück nicht. Ne? Mein Neurologe, den ich damals hatte, der war also überhaupt nicht so. Der hat mir dann als erstes erklärt, also unter 3 Monaten sollte man überhaupt gar nicht darüber irgendwas nachdenken. Für das, was ich nachher genommen habe, hier monoklonale Antikörper, ist es, glaube ich, sogar noch viel länger.
Mhm.
Ich glaube 6 oder 8 Monate oder so, bevor du dann sagen kannst, da hat sich irgendetwas entwickelt. Ja, wenn du das nach 6 Wochen ist wert.
Oder?
Also das kann ich auch gar nicht. Ich weiß nicht, was das für Leute waren oder wie die denken. Die
war halt
können
in
ja
der
selber
Klinik.
Keine Ahnung gehabt haben.
Das ist, das Ding ist, ich bin ja in der Klinik eingestellt worden. Also ich habe ja nie zur Therapieentscheidung, zur anfänglichen Therapieentscheidung Neurologen gesehen auf freier Wildbahn, sondern nur die immer die schlimmsten Fälle sehen, nämlich die im Krankenhaus sind.
Ja.
Und deswegen hauen die halt auch dann gerne die richtig dicken Raketen raus. Sie wollten auch ein anderes Medikament, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, das, was bei dir so geholfen hat, wo man eine Lebensdosis von haben soll, das habe ich nicht gemacht, weil ich eine wahnsinnige Angst habe vor
Methoxantron.
Nein.
Ach so.
Nein. Infundiert, einmal im Monat. Komm, sag, hast du jahrelang gemacht. War dein Game Changer.
Ich weiß,
das ist
mein Game Changer, aber ich hab den Namen echt vergessen. Du weißt doch.
Wir sind ein Service-Podcast und wir vergessen für euch die Namen. Dann
Leute,
müsst ihr das nicht machen.
Leute, ihr seid jetzt dabei, dass wir uns outen. Ne? Wir zeigen euch jetzt, wie wir wirklich sind. Normal schalten wir immer ab und warten dann eine Woche, bis uns wieder was eingefallen ist. Und dann merkt ihr gar nicht, was wir hier so machen. Ne? Das hört sich immer alles so rund an und so crisp. So. Aber ich glaube, es ist es wird mir gleich im Laufe der Zeit. Es ist unglaublich, weil ich habe so lange genommen. Es hat so super funktioniert.
Also dem habe ich mich auf jeden Fall verweigert.
Natalizumab.
Ja, tut mal mit deinen Wirkstoffnamen. Es ist ja.
Ja, hieß das nicht so?
Nein, das hatte einen Handelsnamen. Das,
ach so.
So. Ja, aber das hieß so. Das war ja drin. Aber so. Und ich frage mich, wie wäre die ganze Krankheitsgeschichte verlaufen? Hätte ich das Avonex nicht abgesetzt? Oder hätte ich mich auf dieses gefährliche, für mich gefährliche, gefährlich gefühlte Medikament eingelassen? Natürlich frage ich mich das, aber ich bin sehr treu. Also selbst jetzt, wo ich jede zweite Woche nichts planen kann unter dem Medikament, setze ich es nur aus, wenn ich auf die Bühne muss zum Beispiel.
Meinst du, es könnte daran liegen, dass du schon... Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, bei mir, dass es einem etwas mehr hilft, wenn der Verlauf scheiße ist. Weißt du, wie ich das meine? Also mir ging es ja richtig... Ich habe ja zwischendurch schon über irgendwelche Stammzellen-Scheiße nachgedacht. Ne? Mhm. Und habe gedacht, wenn ich daran abkratze, ist mir das eigentlich auch egal.
Ja.
Ne? Also da waren so die Strohhalme, ne, nach denen man greift, die waren schon... sehr, die hatten schon wirklich sehr interessante Formen angenommen bei mir. Na, und ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn es nicht so schlimm ist, ne? Weil du, bei dir ist es ganz am Anfang total brutal gewesen, mhm, und sagen mal so, so eitel Sonnenschein ist es auch nicht. Das ist ja nicht hier am Mikro, mhm, ne? Wir sind ja optisch nicht da.
Was also, auch ganz gut ist.
Ja,
Menschen, ganz ist gut. Auch, ich finde es gar nicht schlimm.
Das ist auf jeden Fall gut. Deswegen machen wir auch einen Podcast, ne? Sonst, ne, würden wir irgendwie auf
Videos tanzen. Deswegen stellen wir das ja auch nicht auf YouTube, wie viele andere Podcasts.
Ja, genau. Da haben wir ja uns ja drüber unterhalten. Das war wohl so die beste Idee überhaupt. Also, dass man uns dabei nicht sieht, wenn, ne, wir das machen.
Das war der Grund, warum ich mich drauf eingelassen habe.
Ja. Nee, aber manchmal habe ich das Gefühl, so richtig schlimm wird es, wenn das so vor sich hin dümpelt, weißt du, und du weißt gar nicht, macht's irgendwas, macht's
ja
nicht?
Das meine ich ja. Es ist nicht wie eine Kopfschmerztablette, wo du was, nee, einnimmst und du merkst die Wirkung. Bei diesen grundsätzlichen Interferonen oder was auch immer, monoklonale Antikörper, egal, was auch immer, ja, du zu dir nimmst, du merkst ja nicht ad hoc, jetzt habe ich die Tablette genommen, jetzt tut sich was.
Ich muss gerade das Wort suchen. Red mal weiter. Ich bin hier gerade am Scrollen.
Oh je.
Weil ich hatte gelesen, das hat ein, ich wusste gar nicht, dass ich so eine Therapie gemacht habe, aber jetzt, wo ich hier einen schlauen Arzt gehört habe, der hat dieses Wort dafür benutzt, für, okay, diese Therapie. Aber mach mal weiter.
Ja, wenn ich nur will, dann darf ich mit mir selber reden, oder wie?
Nein, ich höre dir ja zu, Edda. Ich bin
das,
ja,
glaube ich dir kein Stück, weil dieses mit dem Multitask, das hatten wir schon. Das,
nee, das
nicht
kann
wir
ich jetzt auch
Hirn
wieder. Ich bin so genesen.
Nein, du hast nur ein Hirn. Und ein Hirn kann nur... Bitte?
Deleptierend.
Deleptierend. Was ist denn das schon? Also, was heißt das?
Ich habe es das erste Mal gelesen.
Aber du weißt
die
doch
Therapietreue
jetzt,
ist besser, wenn man deleptierende Therapien macht. Aber dadurch, dass deleptierende Therapien auch ewig dauern, wird das auch auf diese Therapien zukommen, sagt dieser Arzt hier. Das bedeutet, das machst du nicht selber alle zwei Tage oder so. Du spritzt dich nicht, sondern du musst zu einer Infusion.
Mhm.
Und die hat dann einen Abstand von zum Beispiel bei mir alle 4 Wochen. Mhm. Ne? Das andere, was ich hatte, alle 3 Monate. Und jetzt gibt es ja irgendwie Ocrelo, tralala, mhm, das geht irgendwie einmal im Jahr oder so. Ne? Das nennt man offensichtlich deleptierend, wenn ich es richtig nachgeguckt habe.
Okay, also deleptierend sind all die Sachen, die, wo du ins Krankenhaus für musst. Oder für,
ja, da habe ich auch gedacht, wer weiß das eigentlich, wenn der hier ein Interview gibt.
Ja, und warum weiß der das? Also was ist das für Angeberwissen?
Aber der hat sowieso ganz schlimme Sachen gesagt hier.
Okay.
Der hat nämlich gesagt, das, was mein Neurologe gesagt hat, das hat mich echt geschockt, als ich einen Text gelesen habe. Der hat nämlich gesagt, ich sage meinen Patienten und Patientinnen, nein, er sprach nur vom Patienten, gerne, wenn ich mir eine neurologische Krankheit aussuchen sollte, dann wäre es definitiv MS.
Alter. Da muss der ganz schlimme Parkinson-Patienten haben und ganz schlimme Schlaganfälle oder was?
Ja, die Hirntumore, ne?
Ja.
Meiner hat ja wenigstens gesagt, er hätte so schlimme Hirntumor-Leute gehabt. Also Leute, die jetzt einen Hirntumor haben da draußen, das
keine
trifft ja auch nicht auf alle zu. Aber dieses gute Krankheit, schlechte Krankheit finde ich
das
echt weird, dass da ein Arzt überhaupt auf den Trichter kommt. Also es ist jetzt ein Arzt, da muss ich.
Ja.
Ne? Und ja, das, was ich gut fand in dem Interview, ist eben das, was du auch gesagt hast. Das ist eine Teamarbeit.
Ja, das muss es ja sein. Das
es
ist ja, deswegen ist es ja eigentlich das Wichtigste ist, wer ist der Neurologe meines Vertrauens? Das muss man
ganz
eigentlich
genau
rausfinden. Und wenn man da jemanden hat, dann ist man auch zu anderen Sachen bereit, ganz ehrlich, weil man dem dann vertraut und ihm auch glaubt, wenn er was sagt oder einfach, das hat ein anderes Gewicht dann.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ne? Das ist irgendwie, die WHO hat ja 5 Sachen ausgemacht, die hauptsächlich dazu beitragen, dass Leute ihre Therapie abbrechen. Ich kann es mal kurz vortragen. Unerwünschte Nebenwirkungen, Zweifel an der Wirksamkeit, psychische Belastungen und Depression, komplizierte Anwendung oder Angst vor Spritzen, unzureichende Aufklärung und Betreuung durch Ärzte.
So.
Das sind die 5 Gründe. Und was mich wirklich weggeschmettert hat, das ist, was hier in den unterschiedlichen Studien rausgekommen sind, wie viele abbrechen. Das ist ja noch gruseliger geworden als zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe.
Okay.
Ich lese es mal kurz vor. Laut einer deutschen Analyse blieben nur 32,3% der PatientInnen über 24 Monate bei ihrer Basistherapie.
Puh.
Das ist schockierend,
finde ich. Das ist ja selbst als Wahlbeteiligung ja mehr als peinlich, aber als Therapieabbruch, ja, das ist ja heftig.
Ja, in Kanada 50%. Eine Alter. Kanadische Studie hat 50%. Das ist übrigens auch das, was ich ungefähr hatte. Ne, du weißt ja, ich habe ja mal was mit einem Pharmaunternehmen gehabt. Hm. nein,
kleine
falsch.
Affäre.
Ja, und da war immer 60%.
Ha.
Ne, 50-60%, aber dass das jetzt schon gen 70 geht, das finde ich eigentlich so komisch, weil die Aufklärung doch eigentlich... Yeah.
Naja, sie geben sich ja richtig Mühe. Na, also wir wissen alle, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß noch, als ich das Abonex bekam, da gab es auch gleich eine Tasche dazu, eine coole Medikamententasche, da gab es... Spritzen, also das, was du brauchst, um das zu machen, aber da gab es eben auch Goodies dazu.
Hast du auch den Injektor schon gehabt damals?
Ja, also den habe ich ein einziges Mal benutzt und dann beschlossen, auf keinen Fall, weil das sah aus wie eine Guillotine. Das ist so ein, ja, das sieht
den haben sie aber verbessert, Edda.
Ja,
das müssen wir hier auch mal sagen, Leute. Meins war auch, ne? Du meinst dieses silberne Metallding.
Ja.
Das ist aber deutlich verbessert worden, weil ich habe auch gelesen, solche Instrumente, ne, die tragen sehr dazu bei,
absolut,
dass du weniger
abbrichst. War bei mir jahrelang der Erfolg, weil das konnte ich mir, da konntest du alles einstellen, da konntest du die Spritztiefe einstellen, die Spritzgeschwindigkeit, was bei Medikamenten für mich einen riesigen Unterschied macht.
Ganz genau.
Und du konntest ihn einhand bedienen, das heißt, ich konnte mir selber jetzt mal in Po spritzen zum Beispiel.
Ja.
Und da
ganz
ist
genau.
Einfach, da habe ich generell am wenigsten Nebenwirkungen. Das war die schönste Zeit, was sowas, also die Pharma gibt sich richtig Mühe. Auch, ihr müsst auch nicht denken, dass MS-Schwestern von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist
Nein. In
der Regel, wenn du ein Medikament nimmst, dann gibt es eine Telefonnummer und die schicken dann jemanden zu dir. Also du wirst betreut von dem gesandten Menschen, der Pharmafirma, ja. Sie geben sich richtig Mühe, dich auch bei der Stange zu halten. Es gibt immer Apps dazu. Für jedes Medikament gibt es eine App. Generell gibt es ja jetzt mittlerweile wirklich, wir haben ja mal eine Liste erstellt vor ein paar.
Ja, genau.
Vor,
es gibt wirklich super Hilfsmittel. Dafür sind die uns richtig genial, Leute.
So.
Ey, das müsst ihr euch für euer Zeug auf jeden Fall runterladen. Denn ne, in der Steinzeit, in der ich war, wo ich dann abends anfangen musste, dass das keine Blasen bildet, wie lange muss das schütteln, dann mischst du das, dann von der einen Spritze in die, also das, es war wirklich, ne, da muss ich ehrlich sagen, das hat wirklich riesige Sprünge gemacht, zum Glück, dass das nicht mehr so ist, weil damit, muss ich ehrlich sagen, das ist Liebhaberei, das alle 2 Tage da abends zu machen, ne? Ich habe es ja auch gemacht, aber das ist schon deutlich besser jetzt, dass du hast das bimmelt, du holst dein Zeug raus.
Das stimmt. Nur was diese Hilfsgeräte zum Spritzen angeht, dann nämlich jetzt, ich bin jetzt wieder bei dem Wirkstoff, mit dem ich angefangen habe.
Gibt es da jetzt was
0?
Neues?
Bitte?
Machst du das? Hast du jetzt da auch so ein Gerät, was du gerne
benutzt? Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen. Das Einzige, was sich null verbessert hat, sind diese Geräte bei Avonex, ehemals Avonex und jetzt Plecredi heißt das jetzt, was ich nehme. Das ist eigentlich total cool, weil man sieht keine Nadel, man muss nichts machen, man muss es nur Hautkontakt und dann so einen gewissen Impuls geben und dann macht er das. Aber er schießt es halt auch mit Wumms rein und ich sag mal so, ich habe jetzt ein sehr teures Sofa, weil ich habe mindestens 2 oder 3 Spritzen aus Versehen ins Sofa gespritzt, weil er einfach ausgelöst hat. So, und ich hatte selbstverständlich auch für die Therapietreue eine MS-Schwester hier, die mir das alles beigebracht hat. Ich finde es furchtbar, es ist nicht meins. Ich spritze von Hand. Das geht viel besser.
Und aber du bist ja auch Künstlerin, ne? Da macht man das mit per Hand.
Naja, unter der Haut ist ja jetzt nicht so. Das ist jetzt noch kein Fallschirmspringen. IM ist ja schon was anderes als subkutan.
Aber ich finde, weißt du, das finde ich zum Beispiel, ich habe das ja auch gemacht, ne? Aber weißt du, dass das viel weniger Nebenwirkungen hatte bei mir? Es hat viel weniger wehgetan. Dieses unter der Haut, diese ganzen Beulen, die habe ich ja heute noch. Aber dieses in den Muskel hat interessanterweise, wenn man in der Lage ist, sich locker zu machen, liebe Spastiker. Okay, also lassen wir das weg mit dem Lockermachen, aber sagen wir mal so wenigstens ein bisschen locker.
Ja.
Dann geht das Ganze auch recht locker. Aber was ich absolut nachvollziehen kann, ich habe es hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich hatte ja eine wahnsinnige Angst vor Spritzen. Ne? Ja. Als ich ins Krankenhaus kam vor 12.000 Jahren, ne? Da hatte ich solche Angst vor Spritzen. Ne? Blut abnehmen oder sowas. Ich habe gedacht, die können irgendwas amputieren, dann betäuben sich ja. Aber die wollen doch jetzt nicht, wenn ich dabei zugucke, mir irgendwas reinstechen. Ne? Und ich habe mich dran gewöhnt. Ich war dann gezwungen, ne? Ich habe gemerkt, die Notwendigkeit ist irgendwie da. Für mich habe ich das so entschieden. Es hat mich jedes Mal geschüttelt am Anfang. Ich habe mir aber das auch immer sehr positiv geredet.
Mhm.
Ne? Weil es hat dann ja auch eine ganze Zeit, gab es Ruhe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es ist eigentlich gut ruhig, egal warum. Also mache ich das jetzt, fertig.
So, das ist es nämlich mit der Therapietreue. Wir müssen dadurch, das ist, also ich habe noch nie ein Medikament abgesetzt, sondern es hat sich immer selbst zerschossen. Durch Nebenwirkungen, durch nicht funktionieren dann tatsächlich. Aber von mir aus war ich immer, also selbst jetzt, wo ich jede zweite Woche nicht planen mag, gebe ich es nicht auf. Das heißt nicht, dass ich es absetze. Manchmal in dunklen Abenden denke ich, oh, ich habe auch echt keine Lust mehr. Und natürlich verliert sich so ein bisschen der Zugzwang, wenn man keine Schübe hat. Das ist so wie der Depressive, der seine Antidepressiva nicht mehr einnimmt, weil er jetzt eher keine Depressionen mehr hat.
Aber findest du das nicht komisch? Dass ausgerechnet, wenn es wirkt, dass man dann therapiemüde wird, das ist sehr komisch, ne? Das müsst ihr da draußen auch wirklich mal euch auf der Zunge zergehen lassen, dass euch das ja auch blüht. Also das heißt, wenn das funktioniert, obwohl man sagen muss, andererseits ist es auch so, habe ich hier gelesen, SPMS mit schweren Folgen, da ist die Abbrecherquote noch viel höher. Das liegt aber ein bisschen daran, dass viele, meines Erachtens, dass viele Neurologen auch sagen, Leute, dann seid ihr austherapiert oder, ne? Und dann irgendwie hast du einen anderen Status und so weiter und so fort. Mein Neurologe hat das übrigens genau umgekehrt gemacht. Der hat mir immer gesagt, sie sind überhaupt nicht SPMS.
Okay.
Solange, da wären wir ja bescheuert. Dann haben wir uns ja die Hälfte der Medikamente versagt. Der hat das also recht pragmatisch gesehen.
Aber es ist halt auch, die Nebenwirkungen werden dann ja stärker gefühlt. Also bei mir, das Medikament funktioniert, aber die Nebenwirkungen, die bleiben ja. Das ist irgendwie. Und dann ist das halt auch das größte Drama im Leben. Dann habe ich zwar keine Schübe mehr, das war immer früher das größere Drama und jetzt ist das größte Drama die blöden Nebenwirkungen von dem blöden Medikament.
Ja, vor allem Leute, Edda hat diese Nebenwirkungen immer. Das ist nicht so, wie der Arzt gesagt hat, dass das so ist, dass euch ein Meteor auf den Kopf fällt oder ihr habt die Nebenwirkungen. Das ist eine Nebenwirkung, die bei diesen Medikamenten nämlich wirklich eher eine Wirkung ist als eine Nebenwirkung.
So,
eine
üble Wirkung. Damit rette ich mich. Was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Mit diesem Spruch. Ich glaube, ich mache hiermit auch mal den Sack zu, weil eigentlich, wir sind treu, das können wir sagen, die MS ist auch treu, das können wir auch sagen. Bleibt bei euren Medikamenten, wenn sie funktionieren, wie auch immer. Wenn ihr sie in euer Leben eingebaut kriegt, dann ist das wunderbar und dann never change a running system, so würde ich sagen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Worüber wir dann reden, das wird das Leben in unser Leben spülen. Wenn ihr uns erreichen wollt, podcast@1000gesichter+2.de, da werden Sie wie immer geholfen. Für heute sagen wir mal Tschüss.
Tschüss.